akademische Viertelstunde ist ausgereizt und es geht ins letzte Panel, in die letzte Diskussionsrunde dieses Tages. Heute Morgen habe ich gesagt, ich freue mich sehr, dass so viele da sind. Jetzt sage ich, ich freue mich sehr, dass noch so viele da sind, denn so einen Tag mit so einem komplexen Thema und so vielen Informationen durchzustehen, das ist ja auch schon eine Leistung. Und ich hoffe, das ist natürlich jetzt die große Herausforderung für mich und das letzte Podium hier, dass wir den Spannungsbogen auch halten können und nicht allzu wiederholend werden, was jetzt die Argumente angeht. Aber es gibt ja auch vieles, was wir aufgreifen können. Ich musste jetzt gerade hier Herrn Bruch fragen, mir das Programm nochmal zu geben, denn ich hatte schon den Titel inzwischen wieder vergessen, unseres letzten Podiums, nicht den Inhalt, aber zwischen Daseinsvorsorge und Monopolbildung. Wie regeln wir den Zugang zu Wissen? Das ist es also, womit wir uns jetzt beschäftigen möchten. Und ich möchte Ihnen als erstes die Podiumsteilnehmer vorstellen. Hier direkt zu meiner Linken ist Frau Professor Gabriele Beger. Sie ist die Leiterin der Staatsbibliothek Hamburg und vor allen Dingen auch die Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes. Im Grunde genommen ist sie heute als solche hier, als Vorsitzende des Bibliotheksverbandes. Aber natürlich ist es klar, dass ihre Rolle als Chefin der Staatsbibliothek Hamburg da direkt mit verbunden ist. Zu ihrer Linken Herr Haller, Arndt Haller von Google. Er ist dort Justiziar. Viel mehr brauche ich an der Stelle nicht zu sagen. Der Feind sitzt links in dem Fall. Ne? Haben wir heute schon dann, also es gab ja heute Morgen schon eine sehr angeregte Diskussion und Herr Keuchel hat dann irgendwann gesagt, es kommt heute Nachmittag noch der tolle Kollege Herr Haller, stellen Sie dem doch bitte noch die Fragen. Ich glaube, da wird es keinen Mangel geben. Kein Pardon und keinen Mangel. Ja, und wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Zu meiner Rechten sitzt Christoph Bruch. Er ist Mitglied des Lenkungsausschusses des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Er hat sich eben ja auch schon selber vorgestellt, weil er einen Einwurf hatte bei dem vorherigen Panel. Das heißt, er wird nachher Gelegenheit bekommen, vielleicht auch dazu noch etwas zu sagen und wir sprechen über die Rolle der Wissenschaft und der Wissenschaftsautoren in dieser ganzen Auseinandersetzung. Und dann freue ich mich auch sehr, Andreas Steinhauser begrüßen zu können. Er ist Technikchef oder CTO, wie es heute so schön heißt, bei Texter. Das ist nicht einfach ein neues E-Book-Lesegerät, sondern eine Community mit einem E-Book-Lesegerät. Das heißt, der Versuch, eine neue Art von Lesen, eine neue Art von Vermittlung von Lesen auch zu schaffen. Und das ist natürlich jetzt besonders interessant, auf der Grundlage der Diskussion, die wir im vergangenen Panel geführt haben, als die Lesegeräte auch schon angesprochen wurden. Zum Glück waren Sie da, Sie haben das zum Teil mitbekommen, diese Auseinandersetzung darüber. Und da wird es sehr interessant sein, zu hören, welche Ansichten Sie dazu haben und was auch Geschäftsmodelle, Gefahren, Chancen und so weiter der Buchdigitalisierung, ob von Google, durch Google oder durch andere Marktteilnehmer, das ist ja noch, das lassen wir mal dahingestellt an dieser Stelle, wie es damit aussehen wird. Aber ich möchte beginnen mit Frau Beger. Und zwar, indem ich kurz ein praktisch zusammenfassendes Statement vorlese. Keine Sorge, das ist ganz kurz. Aber wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir das unter Umständen für unsere Pressemitteilung für die Veranstaltung verwenden können. Das haben wir dann nachher nicht getan, weil wir nicht praktisch das ausgeglichen hätten machen können. Einige andere Teilnehmer waren nicht schnell genug in der Lage oder sagen wir besser, wir haben zu spät gefragt, um das noch verwenden zu können. Aber der Bibliotheksverband hat Stellung bezogen zum Google Book Settlement und zusammengefasst liest sich das praktisch so. Das Google Book Search Program kann, einmal voll ausgereift, eine Ressource für die Förderung von Lernen und menschlicher Entwicklung in bislang unbekanntem Ausmaß darstellen. Aber nur dann, wenn entsprechende Regelungen auch in Europa gelten. Sollte keine europäische Google-Vereinbarung zustande kommen, werden europäische Universitäten und Bildungseinrichtungen extremen Nachteilen gegenüber Universitäten und Einrichtungen in den USA ausgesetzt sein, ganz abgesehen von den Nachteilen für die allgemeine Bevölkerung. Eine solche europäische Vereinbarung muss aber auch angemessene Regelungen für die Themen Datenschutz, Archivierung, Preispolitik und mehr finden. Wo wir natürlich schon ganz entscheidende Einwände auch gegen dieses Settlement wiederfinden, die heute auch schon geäußert worden sind. Aber, und das ist ja das besonders Spannende, jetzt an der Zusammenstellung dieses Podiums, ich habe heute Morgen Frau Pakuscher gefragt, also ich habe sie erstmal nur gefragt, ob die Einwände beziehungsweise die Interessen, nicht die Einwände, ob die Interessen der Leser denn von der Bundesregierung, vom Bundesjustizministerium angemessen beachtet werden? Darauf, es war eine ziemlich dumme Frage, wie ich natürlich sofort gemerkt habe, weil sie darauf mit Ja antworten konnte. Eine viel schlauere Frage kam aus dem Publikum, nämlich, wie machen Sie das? Und die Antwort war, dass zum Beispiel sehr viel aufgegriffen wird von Post, die das Ministerium bekommt, oder auch E-Mails, also jedenfalls von Meinungsäußerungen und Schriftverkehr mit der allgemeinen Bevölkerung, mit Lesern, die sagen, wir hätten gerne dieses, wir hätten gerne jenes. Außerdem gäbe es ja solche Verbände wie den Verbraucherzentrale Bundesverband, der die Interessen wahrnimmt. Trotzdem hat man häufig in der Auseinandersetzung den Eindruck, die Interessen der Leser sind nicht angemessen repräsentiert. Jetzt sind Sie natürlich hier für die Bibliotheken, aber das ist ja auch immer gleich eine Doppelrolle, nämlich auch die der Leser. Was ist es, wovon Sie denken, dass die Leser die Interessen der Leser stärker geschützt werden müssen beim Google Book Settlement? Haben Sie
das? Das geht. Ja, das geht. Sie verstehen mich. Ganz richtig, das ist eine Richtigstellung, die ich unbedingt vorausschicken will. Bibliotheken sind Dienstleister. Das heißt also, wenn immer es heißt, was gibt das für Nachteile für Bibliotheken? Für die Bibliotheken würde das immer bedeuten, dass sie das nicht erfüllen können, was ihre Zielgruppe benötigt. Das ist der Bürger, das ist natürlich der Student, der darunter zu verstehen ist, der Wissenschaftler, aber natürlich die Hausfrau und alle, wie sie hier sitzen. Das heißt, wir tun nichts zum Selbstzweck und wir würden auch keinen Cent in die Hand nehmen, um zu digitalisieren, wenn wir nicht wüssten, dass die Gesellschaft und nicht nur die deutsche, sondern eben weltweit der Umstieg schon längst auf das Digitale sich vollzogen hat. Ich habe mich sehr gefreut, was Schimmel auch gesagt hat, dass ein neues Zeitalter begonnen hat und dass wir einen Bruch haben. Das heißt, wenn es uns nicht gelingt, diese Bedürfnisse zu erfüllen, und ein wichtiger Partner ist nun einmal Google, und damit komme ich dann zur Beantwortung natürlich Ihrer Frage, dann werden wir gerade in Europa unsere Wissenssuche ja etwas in die Steinzeit verlegen müssen. Das ist der große Nachteil. Wenn das die Vereinbarung so, wie sie in den USA verhandelt wird, und wenn es den Vertretern aus Europa nicht gelingt, diese Vereinbarung, wie sie auch zum Schluss aussehen soll, auf Deutschland und auf andere europäische Städte zu erweitern, dann wird ein namhafter Wettbewerbsvorteil nur in den USA sich abspielen. Welche Nachteile aber gibt es, wenn es so bleibt? Ich bitte Sie alle nochmal, unsere Stellungnahme, die ist übrigens nur 2 Seiten lang, erklärt auch ein bisschen, was da drin steht in der Vereinbarung. Also wir sollen ja alle lernen, verständlich Recht wiederzugeben. Wir haben uns bemüht und haben bisher auch ein positives Feedback bekommen. An die Adresse von Google. Sie sind zwar ein kommerzielles Unternehmen und aus diesem Grunde muss man Ihnen natürlich auch gestatten, wenn Sie das Recht erhalten oder das Recht schon in den USA haben sollten, Werke zugänglich zu machen über das Netz, dass Sie selbstverständlich auch bis zu 15%, glaube ich, steht drin, wieder Wissen vom Netz nehmen können, wenn Sie meinen, das rentiert sich nicht, da greift kein Mensch zu oder weshalb auch immer. Dass da natürlich die Alarmglocken hochgehen und wir alle denken, oh, das könnte politische Folgen und auch politischen Druck bedeuten, was nachher unter den 15% ist. Das ist natürlich ein K.O.-Prinzip, was wir als Bibliotheken nicht gerne sehen und wo wir mit Ihnen gerne in die Verhandlung einsteigen würden. Datenschutz und Langzeitarchivierung, die möchte ich vielleicht noch erwähnen dürfen. Und zwar etwas, was den Bibliotheken heilig ist, ist der Datenschutz. Es ist nicht nur, weil es in den Datenschutzgesetzen so geregelt ist, sondern in den Bibliotheken ist es verboten, die Verknüpfung preiszugeben eines Nutzers zu dem, was er an Leseverhalten und Recherchierverhalten zeigt. Das natürlich ist etwas, was ein kommerzieller Anbieter mag. Das nennt man ganz einfach, dass man Marketing machen kann, dass man weiß, was ist günstig, wo sollte ich noch mehr vielleicht in das Netz stellen. Also auch hier, das ist ein K.O.-Prinzip, der Schutz eben das Persönlichkeitsrecht unserer Nutzer. Und das Dritte, was ich erwähnen will, das glaube ich, geht uns alle an und weshalb wir einfach gesagt haben, also alle Bibliotheken übrigens in Europa, wir haben einheitliche Stellungnahmen abgegeben bei der EU und nicht nur hier beim deutschen Gesetzgeber. Wir sind für Google, 10 Millionen Bände, glaube ich, so ungefähr, ist bereits die digitale Bibliothek groß. Wir möchten, dass dieses Wissen auch tatsächlich erhalten bleibt. Und wenn Google meint, als kommerzielles Unternehmen diese Dinge vom Netz nehmen zu müssen oder was wir Ihnen natürlich nicht wünschen. Sie können ja auch mal Konkurs anmelden. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Deutsche Digitale Bibliothek, die alles aufräumt und der größte Konkurrent für Sie wird. Dann möchten wir natürlich die Digitalisate, die aus Bibliotheken kommen, die ursprünglichen, dann in die Nationalbibliotheken als Pflichtexemplare überführen. Denn die Nationalbibliotheken weltweit stehen für die Langzeitarchivierung und damit für die Erhaltung dieser Werke. Soweit erstmal und dann hoffe ich, dass ich ganz viel gefragt werde.
Gut, ich möchte aber auch gleich tatsächlich noch bei Ihnen bleiben und die kurze Nachfrage, die vielleicht eine lange Antwort nach sich zieht, stellen. Wie haben Sie denn dann die Verschiebung des Settlements empfunden? Ist das für Sie, die Sie ja auch eine eben diese Stellung bezogen haben und mit dem Verbund der Europäischen Bibliotheken ja auch eine Eingabe vor dem US-Gericht gemacht haben, ist das für Sie jetzt ein Erfolg, bei dem Sie hoffen, dass diese Fragen dann geklärt werden? Oder steht unter Umständen die Angst im Vordergrund, dass dieses Settlement dadurch gestoppt werden könnte? Was überwiegt?
Die Angst überwiegt nie. Bibliothekare sind optimistische Menschen und kämpferisch, auch wenn das angeblich ja nicht so bekannt ist. Wir glauben aber schon, dass es gelingen wird, eine Vereinbarung zu schließen. Und worüber wir natürlich erstmal sehr froh sind, ist, dass diese Vereinbarung mit diesen Kritikpunkten, die wir vorgetragen haben, jetzt nicht einfach sich am 7. Oktober zur Unterzeichnung schon geben lässt. Das heißt, dass die einzelnen Punkte, die ich gerade erwähnt habe, und da gibt es noch ein paar mehr, dass diese Berücksichtigung finden, wenn es um eine Einigung geht. Was wir nicht so gut finden würden, und dazu stehen wir auch, ist, dass dadurch Google gestoppt wird. Sondern was wir sehr gut finden, ist, dass man überhaupt erstmal in die Diskussion kommt. Und was noch viel wichtiger ist, dass wir sowohl in Deutschland als auch in Europa, die EU-Kommissarin hat sich dazu schon geäußert, ganz einfach entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen hier in Europa finden müssen, damit überhaupt, wenn Google eben, vielleicht Google Deutschland, sich so positionieren kann, dass es das Grundanliegen des freien Wissenszugangs erfüllt werden kann.
Herr Haller, damit sind wir schon gleich bei Ihnen und der typischen Journalistenfrage, wie fühlen Sie sich? Das müssen dann immer die Leute beantworten, die gerade irgendwas ganz Schockierendes erlebt haben. Dann stehen Sie vor der Kamera und der Journalist fragt, wie fühlen Sie sich oder dem Fußballspieler gegenüber? Aber ich wüsste natürlich schon gerne, wie Sie als Vertreter von Google, noch dazu als Rechtsvertreter von Google, sich fühlen, nachdem dieses Settlement, was in 2 oder 2,5 Jahren harten Verhandlungen wahrscheinlich ausgearbeitet wurde, dem dann ein Sturm der Entrüstung entgegengeschlagen ist, der Sie wahrscheinlich selber überrascht hat, da können Sie mir gerne dann auch noch gleich sagen, ob das stimmt oder nicht, wie Sie sich dann gefühlt haben, als klar wurde, dass durch diese, vor allen Dingen eben durch die Eingabe des Department of Justice, die Herr Rauer ja auch praktisch als Knackpunkt bezeichnet hat, klar wurde, so wird es nicht verabschiedet, wir müssen zurück an den Verhandlungstisch und jetzt liegen da diese 400 Seiten inklusive Anhang und da müssen wir nochmal durch.
Ja, also ich glaube, das kann man relativ entspannt kommentieren, wie ich mich fühle, denn dass das eine ziemlich große Projektplanung war von Anfang an, das war uns schon bewusst. Und zwar gab es ja auch schon im Jahr 2004, als wir damit auf den Markt kamen, gab es durchaus Kritik von den Verlagen an dem Programm. Und zwar nicht so sehr nur an dem Verlagsprogramm, sondern auch am Bibliotheksprogramm hier in Deutschland, so wie wir es hier in Deutschland auch aufgezogen haben. Also auch da gab es schon Kritik. Die Kritik ebbte dann so ein bisschen ab. Das lag unter anderem daran, dass sehr viele Verlage in Deutschland am Google-Partnerprogramm teilnehmen. Also mehr als die Hälfte der deutschen Verlage nimmt teil. Und zwar einschließlich solcher, die sich auf Podiumsdiskussionen sehr lautstark gegen das Google Books Settlement zur Wehr gesetzt haben.
Ich will nicht, dass Sie den Faden verlieren, aber können Sie noch mal kurz skizzieren, wie das Partnerprogramm funktioniert? Ich glaube nicht, dass alle hier im Raum tatsächlich wissen, was das bedeutet.
Ja, es ist, glaube ich, heute Morgen schon ganz kurz angesprochen worden von meinem Kollegen Stefan Keuchel. Die Buchsuche unterteilt sich in 2 Programmarten. Es wird eigentlich nur über eine Programmart derzeit gesprochen und gestritten. Die weniger offensichtlich oder weniger kritisierte Das weniger kritisierte Programm ist das sogenannte Partnerprogramm der Google-Buchsuche. Da geht es darum, dass Verlage in Deutschland und überall auf der Welt Google-Bücher schicken, damit Google diese Bücher einscannt und damit sie angezeigt werden. Und zwar entweder voll angezeigt werden oder in aller Regel nur zu einem begrenzten Teil, nämlich 20% angezeigt werden. Rechte bleiben bei den Verlagen bzw. Autoren, die uns diese Bücher schicken, und Nutzer können in diesen Büchern suchen und können sie so finden. Und wie gesagt, also mehr als die Hälfte der deutschen Verlage macht mit. Insgesamt sind es über 25.000 weltweit und über 2 Millionen Bücher, die eingescannt wurden, bewusst, weil uns Verlage diese Bücher gegeben haben.
Aber ich hatte Sie unterbrochen. Sie waren noch dabei auszuführen, wie es jetzt weitergeht und wie die Stimmung ist bei Ihnen. Was passiert jetzt?
Wahrscheinlich sind nicht nur Bibliothekare, sondern auch Googler Optimisten und einen langen Atem gewöhnt. Dies ist noch nicht das Ende der Geschichte, glaube ich. Denn das, was jetzt passiert ist, ist, dass sehr viel Kritik laut geworden ist und sich die Parteien sehr wohl diese Kritik auch zu Herzen nehmen und genau gucken, was kann man an dem Settlement so ändern, dass es beiden Parteien gerecht wird. Ich selbst bin aber gar nicht so dafür, das Google Book Settlement zu nennen, denn es ist ein Settlement zwischen zwei Parteien, nämlich Google auf der einen Seite und den Verlagen und Autoren auf der anderen Seite, amerikanischen Autoren und amerikanischen Verlagen. Das muss man natürlich hier sagen, aber die sind ja gleichermaßen beteiligt an dieser Vereinbarung. Das heißt, alle Fristen, die es in diesem Bereich gab, alle Übersetzungen, alles, was schiefgelaufen ist, war etwas, was schiefgelaufen ist, weil beide Parteien, ich weiß nicht, entweder zu viel Druck aufgebaut haben oder nicht ausreichend Vorsorge getroffen haben. Aber es ist nicht so gewesen, dass Google immer diese forschenden Fristen gesetzt hätte. Auch jetzt war es so, dass Google jeder Fristverlängerung zugestimmt hat. Denn die Kritik ist ja berechtigt. Also wir können über viele Sachen sprechen. Und ich glaube, möglicherweise waren Sie auch da, vor 3 Wochen gab es eine große Anhörung in der Kommission, und zwar dort im Urheberrechtsreferat in Brüssel. Da wurden 2 Tage lang alle möglichen Interessenvertreter der unterschiedlichsten Couleur gehört, und zwar europäische Interessenvertreter, nicht amerikanische. Und da sah man sehr eindrucksvoll, dass sehr, sehr viel für dieses Settlement spricht, aber durchaus auch vieles dagegen spricht und es vielen möglicherweise nützt, aber anderen auch nicht nützt. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, jetzt innezuhalten und zu gucken, ob man noch eine Vereinbarung treffen kann. Und wir sind da noch sehr optimistisch, dass das gelingen wird.
Gut, und darüber, wie man es abändern müsste, wozu Google bereit und in der Lage ist, da gehen wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich möchte jetzt erst zu Herrn Bruch kommen. Sie hatten eben schon hier die Gelegenheit genutzt, Stellung zu beziehen, weil Sie eben der Ansicht waren, dass Ihre Position falsch dargestellt worden ist. Als Vertretung des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Wissenschaft und Bildung, Bildung und Wissenschaft, in dem sich Wissenschaftsorganisationen und Einzelpersonen organisiert haben, um für ein bildungsfreundliches Urheberrecht einzutreten. Sie haben sich relativ oder sehr positiv gegenüber dem ganzen Google Book Settlement geäußert, gegenüber dem, was Sie meinen, dort an positiven Ergebnissen daraus entspringen kann, vor allen Dingen eben für wissenschaftliche Autoren. Nun ist es aber so, dass ja tatsächlich Ihre Forderung, oder ich will es mal präzise machen, es ist so, dass Sie davon ausgehen oder dass Sie in Ihrem Brief an das US-Gericht schreiben, dass wissenschaftliche Werke, die durch Google Books zugänglich gemacht werden, die erste Bedingung der Berliner Erklärung erfüllen sollen. Die Berliner Erklärung ist eine Erklärung zum Open Access Publishing. Zum Open Access Publishing darf ich da nicht sagen an der Stelle. Es geht also um das Zugänglichmachen von Büchern, von wissenschaftlicher Literatur. Dieser erste Teil ist relativ umfassend, denn er würde nach sich ziehen, dass diese Literatur, diese Werke in einem sehr freien, auf eine sehr freie Art zugänglich gemacht werden müsste, nämlich zur freien Weiterverbreitung, zum freien Lesen und der Möglichkeit, private Kopien davon zu machen. Glauben Sie, dass Google auf eine solche Vorstellung eingehen kann überhaupt?
Ja, ich möchte einleiten damit, dass ich noch einmal für Sie alle deutlich mache, dass sowohl die Berliner Erklärung, die von inzwischen weltweit über 300 Wissenschaftsorganisationen, sie kann nur von Organisationen unterschrieben werden, eben unterschrieben wurde, also eine Willensäußerung von aus der Community der Wissenschaftler ist. Und so ist auch das Aktionsbündnis für ein Wissenschafts- und bildungsfreundliches Urheberrecht eine Aktivität aus dem Kreis der Wissenschaft. Das heißt, hier argumentieren die Produzenten selbst dafür, dass ihre Werke nach Möglichkeit frei zugänglich gemacht werden, und soweit sie noch über die Rechte ihrer Werke verfügen, versuchen sie sich entsprechend einzubringen. Und es haben Gespräche stattgefunden, direkt mit Google. Und Google hat gesagt, sie wollen ermöglichen, zum Beispiel mit einer CC BY Lizenz,
also mit einer Creative Commons Lizenz,
die nur auf die Nennung der Autoren, der Urheber, also die das verlangt und darüber hinaus eine freie Nutzung der Werke zulässt, Dinge zugänglich zu machen. Das heißt, man kann sich das vorstellen. Das Ganze basiert natürlich darauf, dass Google auch rechtlich in die Lage versetzt wird, dies tun zu können.
Sie denken, dass das dann möglich wird, dass diese Bücher auf diese Art und Weise zugänglich gemacht werden können?
Also, wir hatten ja eben den etwas kritischen Kommentar von Herrn Schimmel, der darauf abgehoben hat, dass in vielen Fällen Wissenschaftler im Kontext der Veröffentlichung, die sie tätigen, die Rechte an dem Text, den sie veröffentlichen, vollständig an einen Verlag übertragen. In diesem Fall wäre eine Kooperation des Verlages notwendig. In Fällen, in denen die Rechte noch bei den Wissenschaftlern sind, momentan würde das eine ganze Reihe von Veröffentlichungen betreffen, die vor 1995 stattgefunden haben. Bei diesen Veröffentlichungen können wir davon ausgehen, dass in vielen Fällen die Rechte für eine elektronische Veröffentlichung noch bei den Autoren liegen. Und soweit dies der Fall ist, wenn eine organisatorische Voraussetzung geschafft würde, dass die Autoren ihren Willen, dass ihre Werke entsprechend zugänglich gemacht werden, leicht erklären könnten, dann wäre das eine wesentliche Voraussetzung. Man muss dazu noch ergänzen, das ist zwar schon heute Morgen gesagt worden, aber ich möchte es nochmal wiederholen, Wissenschaftler sind natürlich auch nicht alles Altruisten, aber sie produzieren ihre Werke eben in einem Kontext, in dem sie mit der Zugänglichmachung ihrer Werke kein Geld verdienen. Das heißt, sie sind auch in der Lage, diese Zugänglichmachung zu erweitern, ohne sich damit selbst etwas vergeben zu müssen.
Womit wir natürlich bei einem Konflikt wären, der hier schwelt, der in dem vergangenen Podium auch schon angesprochen wurde, nämlich, dass es völlig unterschiedliche Motivationen für Publikationen gibt, zum Beispiel in der wissenschaftlichen Szene und in der Belletristik, sage ich mal, wo Autoren und Autorinnen mit ihren Veröffentlichungen Geld verdienen möchten. Sehen Sie, dass dieser Konflikt ausgeräumt werden kann? Wir hatten das Stichwort Heidelberger Appell schon öfter heute, bei dem offenbar auch das Problem zugrunde liegt, dass es nicht nur Belletristikautoren sind, sondern zum Beispiel auch Autoren, die in den Geisteswissenschaften tätig sind, von denen in diesem Heidelberger Appell viele den Open Access-Gedanken abgelehnt haben, unter Umständen schlecht beraten, wie es auch schon häufiger angedeutet wurde. Aber glauben Sie, dass, wenn Sie von Wissenschaft sprechen, Sie tatsächlich für alle Wissenschaftler sprechen?
Die Unterstützung für Open Access innerhalb der Wissenschaft ist in den verschiedenen Fachbereichen verschieden stark ausgeprägt. Wobei man deutlich differenzieren muss zwischen einer Zustimmung zu der Möglichkeit, die Werke zugänglich zu machen, und zwischen Zurückhaltung, die sich darauf begründet, dass Autoren sagen, wir sind in einem bestimmten Kontext tätig, der die Gewohnheiten, die mit dem Open Access Publishing in anderen Fällen, in anderen Feldern, Wissenschaftsfeldern stark beeinflusst, nicht reproduzieren kann. Also konkret gesprochen, im naturwissenschaftlich-technisch-medizinischen Bereich ist es sehr verbreitet, Publikationsgebühren jetzt schon zu zahlen, auch für Open Access Veröffentlichungen. Im geisteswissenschaftlichen Bereich ist dies weniger verbreitet. Jetzt besteht die Angst, wenn wir hin zu diesem Geschäftsmodell orientieren würden, dass dann die in den Geisteswissenschaften dies schwierig wäre. Zweitens, ein etwas anders gelagertes Argument ist ja heute Morgen auch wiederholt worden. Wer an einem bestimmten Medium hängt, nämlich an dem gedruckten Buch, der mag Angst haben, dass das gedruckte Buch nicht mehr in dem Maße hergestellt wird wie davor. Aber auch hier müssen wir deutlich differenzieren zwischen dem Interesse daran, ein gedrucktes Buch zu haben, was nicht dem Interesse entgegensteht, dass eine Zugänglichmachung ermöglicht wird. Das heißt, wenn wir Rahmenbedingungen finden, die zu den Leuten passen, ja, und die DFG versucht darauf zuzugeben, denen sie entsprechende Programme auflegt, dann gibt es, soweit mir das bekannt ist, keinen grundsätzlichen Widerstand dagegen, dass Texte elektronisch zur Verfügung stehen.
Wobei wir natürlich dann zwar einen großen Spagat haben, aber im Grunde genommen auch eine gute Überleitung, nämlich zu Ihnen, Herr Steinhäuser. Wenn es um die Zugänglichmachung, um die Formate von Büchern, um die Frage geht, wie Bücher, wie bis jetzt gedrucktes Lesen sich verwandelt in eine andere Art von Lesen. Und was mich natürlich daran besonders interessiert, im Zusammenhang hier mit der Diskussion über das Google Book Settlement, ist, wie Sie überhaupt jetzt als Unternehmen in ihrem Geschäftsmodell davon betroffen sind. Heißt das, dass für Sie zum Beispiel neue Geschäftsfelder entstehen, neue Bücher zur Verfügung stehen, die Sie verwenden können, die Sie Ihren Lesern, Ihren Kunden zugänglich machen können? Oder ändert sich erstmal, selbst wenn es jetzt in naher Zukunft zu diesem Settlement kommen würde, dadurch nicht viel?
Also aus unserer Warte ist ein digitales Lesegerät nichts wert ohne digitalen Content. Das ist relativ einfach zu verstehen. Es gibt für uns im Moment eine sehr gute Übergangslösung im Gegensatz zu Amazon. Die haben es da sehr viel schwerer. Es gibt nämlich, und genau das machen wir verfügbar, unglaubliche Mengen von bereits freiem Content da draußen im Internet. Das ist mehr oder weniger qualitätsvoll. Das muss man versuchen, entsprechend zu bewerten, eben durch die User bewerten zu lassen. Deswegen macht ja auch eine gemeinschaftlichen Umgang mit Texten durchaus Sinn. In der Wissenschaft funktioniert das ganz genauso. Niemand schafft Wissen aus sich allein heraus, aus der hohlen Hand, sondern immer auf Basis von Ideen von anderen, die wieder Ideen von anderen übernommen hatten, die Ideen erweitert haben, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, die bis zum Anfang der Kette, als der erste Mensch irgendwann mal sah, dass da irgendwie was brennt und wie das wohl passiert ist, zurückzuführen ist. Das heißt, was ein Wissenschaftler macht, er schafft auf eine Fülle von Myriaden von Erkenntnissen eine neue drauf. Das ist im Prinzip ein Myriadstel Teil Anteil an diesem neuen Wissen, verlangt aber letztlich das gesamte Recht an dem gesamten, an der gesamten Erkenntnis. Das, glaube ich, ist so ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich würde mich freuen, den Open Access Gedanken aufgreifend, wenn wir, gerade wenn es um den Wissensbereich geht, lieber auf einen gemeinsamen Umgang mit Wissen kämen, dass wir also möglichst viel von diesem Content möglichst leicht findbar, durchsuchbar, bewertbar, klassifizierbar gestalten, sodass es ohne weiteres möglich ist, eben Wissen auf Wissen aufzubauen, weil anders funktioniert das nicht. Und man muss nicht in 3, 4, 5 Forschungseinrichtungen die gleichen und gleichen und gleichen Erkenntnisse unabhängig voneinander versuchen zu finden, wenn in der 6. das schon mal gemacht wurde und es dazu eindeutige und prüfbare Ergebnisse gibt. Nur weiß leider niemand davon, weil es eben in Anführungszeichen geheim ist oder weil es möglicherweise irgendwo in einer Bibliothek verstaubt, was ausgesprochen schade ist. Wir reden ja nicht von dem Content, wo Google mit den Rechteinhabern in direktem Kontakt steht und sagt, okay, wir machen hier einen Deal miteinander, sondern wir reden von all dem Content, wo genau das nicht möglich ist, weil sich mit vernünftigem, vertretbaren Aufwand der Rechteinhaber gar nicht ermitteln lässt oder die Publikation schon so alt ist, der Verlag gibt es nicht mehr, der Autor lebt nicht mehr und das verstaubt in Bibliotheken. Und das ist genau der Punkt, wo man dann so Foren sieht, ja, was Großmutter noch wusste, was aber heute gar niemand mehr weiß. Darum geht es eigentlich und das verstauben zu lassen in Bibliotheken, das wäre sehr schade. Eigentlich wäre es die Aufgabe unserer Ansicht nach des Staates, der Gemeinschaft, letztlich der Bibliotheke, das zu digitalisieren, aber der Aufwand ist groß, die Kosten sind hoch. Ein Unternehmen wie Google kann das stemmen, wir begrüßen das sehr, weil das letztlich die Quelle für wichtigen und sinnvollen Content ist, der digital verfügbar ist, der in einer Gemeinschaft im Umgang mit Texten Sinn macht und für den auch so eine Community Sinn macht und für den auch digitale Lesegeräte absolut Sinn machen, die dazu geeignet sind, sich mit anderen Lesern auszutauschen. Vielleicht noch ein Wort zur Privatsphäre, weil wir es vorhin gehört hatten. Ich finde, es sollte dem Nutzer, dem Leser selbst überlassen bleiben. Wir glauben, dass es hochspannend ist, selbst wenn man dabei die Privatsphäre wahrt, auszuwerten, und ich denke, Ähnliches hat Google im Sinn, dass Menschen, die gleiches Wissen gleich bewerten, sich gegenseitig befruchten können, ohne da irgendeine Kenntnis der Person zu haben. Das heißt, wir sehen Wissenschaftler, Menschen lesen Dokumente und finden sie gut und finden außerdem noch dieses, dieses und dieses gut. Das Leuten zur Verfügung zu stellen, die diesen Menschen sehr ähnlich sind, ist eigentlich ein Motor für neue Erkenntnisse, für neues Wissen. Das schafft neue Möglichkeiten für Wissenschaft. Das halten wir für sehr wertvoll. Ich glaube, es sollte dem User generell, dem Leser, überlassen bleiben, ob er das möchte oder ob er sagt, nein, was ich lese, geht niemandem was an. Wir als Texter werden diese Privatsphäre respektieren an der Stelle. Das ist der Default, das ist der Normalzustand, dass der Leser sozusagen vertraulich behandelt wird, auch was er liest, vertraulich behandelt wird. Das gucken wir uns gar nicht an. Es sei denn, er sagt, ich möchte. Nämlich ausschließlich zu dem Grund zu sagen, find mir Leute, die das auch möchten, weil die haben das Gleiche gelesen wie ich und das Gleiche gut gefunden wie ich und mit denen möchte ich in Kontakt treten, weil die können mir in meinen Gedanken helfen und das halten wir für total sinnvoll.
Jetzt möchte ich da aber nochmal genauer nachfragen. Sie, Ihre letzte Pressemitteilung, die ich finden konnte, ist schon aus dem Juni. Da schreiben Sie über ein paar Partner, mit denen Sie, deren Inhalte Sie zur Verfügung stellen werden. Da ist Librica dabei, da ist Zando dabei, ein E-Book-Anbieter. Und Sie sprechen auch vom Projekt Gutenberg, das heute schon erklärt und vorgestellt wurde. Das heißt, das sind die gemeinfreien Werke, von denen Sie eben gesprochen haben, die Sie zur Verfügung stellen können. Google ist nicht dabei. Heißt das, dass Sie mit Google keine Kooperation haben, dass Sie vielleicht inzwischen eine mit Google haben, aber vor allen Dingen, das finde ich, ist hier die spannende Frage, wie sieht es denn aus mit Ihren Vorstellungen von Ihrem Geschäftsmodell? Sie haben gerade viel von den Möglichkeiten gesprochen, Inhalte zur Verfügung zu stellen, die jetzt nicht zur Verfügung gestellt werden können. Wenn es zum Beispiel um die sogenannten verwaisten Werke geht, setzen Sie da viel Hoffnung rein? Haben Sie eine Vorstellung davon, dass man damit Geld verdienen kann? Wie viel Geld man damit verdienen kann?
Nein, es geht an der Stelle nicht ums Geld verdienen. Wir glauben, dass so eine Plattform wie die, die wir betreiben wollen, jetzt nicht kommerziell von verwaisten Dokumenten leben wird. Um die Frage zu beantworten, wir werden jeden freien, frei verfügbaren, gemeinfreien Content oder unter entsprechenden Rechten frei verfügbaren Content auf dieser Plattform zur Verfügung stellen, den wir auftreiben können. Und wir wünschen uns, dass so viel wie möglich Inhalte unter solchen möglichst freien Lizenzen zur Verfügung gestellt wird. Das hat den einfachen Grund, dass wir glauben, dass eine Plattform und eine Funktionalität, die wir zur Verfügung stellen, umso wertvoller wird, von je mehr Menschen sie verwendet wird. Und wir werden selbstverständlich mit Kusshand allen Content nehmen, den Google uns zur Verfügung stellt, wenn es zu vernünftigen Konditionen ist und eben vorzugsweise der freie Content auch frei verfügbar gemacht werden kann, den werden wir sofort auf den Geräten verfügbar machen und zur Verfügung stellen, weil das letztlich ein Umgang mit einem neuen Medium, und es handelt sich bei Buchlese, bei Textlesegeräten tatsächlich um ein grundsätzlich neues Medium, dass wir, so einen Übergang haben wir gesehen, als von der Super 8 Kamera ich jetzt mit Video bis hin zu jetzt mit meinem Handy filmen kann, da entsteht ein neues Medium. Dadurch werden so Systeme wie YouTube plötzlich überhaupt erst möglich. Und dann könnten Sie die Frage stellen, ja, wovon lebt denn jetzt eigentlich YouTube? Nicht? Oder Sie könnten die Frage stellen, wovon eigentlich genau lebt Twitter denn eigentlich? Was ist da der Aspekt? Wir haben es da sehr viel einfacher, weil wir verkaufen obendrein Geräte. Wir verkaufen obendrein eine Dienstleistung, die weit über das hinausgeht, nämlich die Möglichkeit, einen kompletten Buchgeschäft, das mir alle Bücher, alle Publikationen, die auch kommerziell verfügbar sind, in der Hosentasche mit mir rumzutragen und eben eine Recherche zu machen, dann, wenn ich sie brauche, und nicht erst in den Laden laufen zu müssen, erst auf irgendein Internet-Terminal angewiesen zu sein, sondern unmittelbar in dem Moment, wo ich das möchte, mir das dazu passende Werk auch kaufen zu können. Und der freie Content, der ist letztlich der Motor oder die treibende Kraft auf dem Weg zum kommerziellen Content, der meistens ja auch eine höhere Qualität hat, weil wenn er nichts wert ist, kann man ihn auch nicht verkaufen. Aber wenn ich feststelle, ich interessiere mich für ein Thema und ich suche nach Dokumenten, werden wir, wenn uns der User das gestattet, und das überbleibt wieder dem User selbst, wenn er uns das gestattet, diese Suchanfragen, die er macht, dazu nutzen zu sagen, so und schau mal, außerdem gibt es zu diesem Thema noch kommerziellen Content, dies, dies, dies und dies.
Frau Beger, bei Bibliotheken spricht man ja normalerweise nicht von einem Geschäftsmodell, aber Kunden haben sie ja trotzdem. Und wir haben eben das Stichwort gehört, Generation Pizza Service. Das heißt, Zugang werde häufig verwechselt, ich weiß nicht, ob Sie da schon hier waren, aber Zugang werde häufig verwechselt damit, dass man sofort alles auf dem Rechner, auf dem Bildschirm, vielleicht auf dem E-Book-Lesegerät mit Internetanschluss zur Verfügung haben muss. Dabei kann man doch auch in die nächste Bibliothek gehen. Nun sind Sie selber Chefin einer Bibliothek und man könnte ja vermuten, dass Sie sich einer solchen Ansicht anschließen. Ja, die Leute sollen doch in die Bibliotheken kommen. Ich habe aber so die Vermutung, dass Sie damit nicht übereinstimmen.
Überhaupt nicht, weil die...
Machen Sie mal weiter, vielleicht können die das hochregeln.
Ja, natürlich überhaupt nicht. Die Bibliotheken sind nach wie vor sehr gut besucht. Das heißt also, dieses Schreckgespenst, was immer aufgezeichnet wird, umso mehr Content ins Internet geht und die Bibliotheken sogar noch die Möglichkeiten des Recherchierens und des Findens und gerade die Mehrwerte, die Sie gerade genannt haben, zur Verfügung stellen, so mehr werden sie sich selber abschaffen. Das stimmt überhaupt nicht. Also ganz platt ausgedrückt, Bibliotheken bleiben nach wie vor Lotsen, sagen wir immer, durch die Informationsflut. Früher, ganz zu Anfang, war es ganz bescheiden. Sie waren in einer Bibliothek und haben letztendlich nur den Bestand bekommen, der da in den Regalen steht. Und wenn Sie ein anderes Buch haben wollten, mussten Sie, das kennen viele von Ihnen, noch 3 Wochen und noch länger warten, bis es mit irgendeinem roten Leihschein dann an dem Ort war, wo man es brauchte, dann war die Klausur oder die Prüfung schon längst vorbei. Das ist gestern gewesen. Heute versuchen wir überall da, wo es geht, genau diesen elektronischen Content zu regenerieren. Das heißt also, wir setzen auch deshalb auf Google, weil wir einfach sagen, die sind schon so weit, diese 10 Millionen und 30 Millionen Bücher wollen sie wohl anbieten. Das kann kein anderer mehr so schnell aufholen. Und Sie haben Libreka genannt, ich glaube, da stehen 100.000 Bücher drin. Das ist ein Projekt, was, glaube ich, seit 10 Jahren vom Börsenverein versucht wird zu pushen. Aber es will einfach nicht in die Gänge kommen, weil die Verlage Angst davor haben, ihre Werke tatsächlich ins Netz zu stellen. Das Gleiche passiert in den Bibliotheken mit großem Aufkommen, dass selber wir unsere Bestände digitalisieren. Wir sind aber an Grenzen gestoßen, genau da, wo wir es mit der Angst zu tun haben. Denn eins möchte ich auch noch mal ganz richtig stellen, ist, dass die Bibliotheken durchaus für die Einhaltung des Urheberrechts sind. Und sie möchten auch, dass der Urheber selber letztendlich, so wie es das Gesetz nämlich mal vorgesehen hat, im Mittelpunkt steht und entscheidet, ja, es soll eben nur gedruckt werden, ja, es soll ins Netz oder es darf eben nur auf eine CD oder es darf eben nur auf ein E-Book. Das respektieren wir. Und da gibt es dann auch Lizenzmodelle und Bibliotheken geben fast 1 Milliarde im Jahr aus, um Bestände in Deutschland anzubieten und zu lizenzieren. Also nur damit Sie mal eine Größe sehen und dass Sie nicht das Gefühl haben, dass es immer heißt, die wollen alles umsonst, ja, die möchten das eigentlich nur so haben. Vielleicht ein paar Zahlen, damit ich das ein bisschen verdeutliche. Das geht ja immer ganz gut ein. Meine Bibliothek ist, glaube ich, die 4. oder 5. größte in Deutschland, die ich leite. Und wir haben im Jahr ungefähr gut 1,2 mal ein bisschen mehr Besucher vor Ort. Täglich kommen 4.000 Leute und das wären immer mehr. Trotzdem ist der Anteil, den wir sozusagen ins Netz legen, immer größer. Das heißt, jemand, der bei uns registriert ist, kann unabhängig von Zeit und Ort auf die Ressourcen zugreifen. Durch WLAN im Café oder wenn er im Urlaub ist, er muss nur registriert sein. Das ist auch DRM, dass man also diese Rechteverwaltung heute durchaus erfüllen kann. Und trotzdem ist es so, dass bei dieser Masse an Leuten im Haus die Benutzung im Web, und ich meine die wirkliche Benutzung auf Content, bei über 9 Millionen im Jahr liegt. Also die Besucher im Web sind 9 Millionen und die vor Ort sind gut 1 Million. Daran sehen Sie, wie sich das Leseverhalten, der Umgang mit Content verändert hat. Und deshalb war es auch nicht so lässig einfach nur genannt, wenn ich sage, ja, die Nutzer möchten das von uns. Nein, das ist ein wirklich nachgewiesenes Bedürfnis. Und wer es nicht erfüllt und wer seine Bestände nicht versucht ins Netz zu bringen, der wird einfach Bestände wie Blei haben, die nicht mehr für zukünftiges Wissen zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist die allergrößte Gefahr. Und dem sind sich nicht alle bewusst. Autoren, die heute sagen, ich möchte nicht ins Netz, egal unter welchen Bedingungen. Es gibt ja da Möglichkeiten, dass man nur in der Bibliothek sieht oder so, wie Sie es als Geschäftsmodell behandeln. Der wird vergessen. Also Sie schaffen sich und Ihre Bestände selber ab, wenn Sie sich nicht diesem neuen Leseverhalten widmen.
Warum ist die Hamburger Staatsbibliothek dann kein Partner des Google-Bibliotheksprogramms?
Das ist eine gute Frage. Wir haben gerade unsere Visitenkarten ausgetauscht. Nein, ohne Frage. Als die ganze Diskussion auch mit der Bayerischen Staatsbibliothek begann, haben wir uns auch überlegt, ob wir Bestände haben, um einfach einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich glaube, die Bestände, die die Staatsbibliothek ausmachen, die ist übrigens 530 Jahre alt. Jetzt werden Sie gleich sagen, oh, da ist noch bestimmt eine ganze Menge drin, was wir woanders nicht digitalisiert haben. Wir haben ein Digitalisierungsprogramm, was inhaltlich vorgeht, thematisch vorgeht. Also, dass wir einmal als Staatsbibliothek die Hamburgensien hervorziehen, dann sind wir mit mehreren Sondersammelgebieten von der DFG im Rennen für Deutschland. Und das bedeutet, dass Sie nicht Massen haben, die Sie einfach hinstellen, aufschneiden. Ich weiß, heute werden sie nicht mehr aufgeschnitten. Ich weiß, was hinter diesen Gardinen passiert. Und scannen. Das heißt,
erzählen Sie mal.
Nein, das mache ich nicht. Ich will ja mit ihm noch einen Vertrag schließen, mache ich hinterher. Übrigens, in Amerika ist es üblich, dass die Verträge mit Bibliotheken zugänglich sind. Nur in Deutschland wird also diese Verschwiegenheit gewahrt. Ja, gut. Aber den sollte man dann vielleicht als Mustervertrag mal zugänglich machen, damit auch vieles aufhört, was so Spekulation bedeutet. Also das ist der Grund, wir haben einfach nicht die Masse zu sagen, hier ohne Probleme für uns, nehmt den Bestand im ersten Stock und digitalisiert ihn.
Da bleibe ich aber noch kurz dabei und das ist dann praktisch gleich auch eine Frage an Sie beide, an Sie und Herrn Haller, denn die amerikanischen Bibliotheken, die in dem Bibliotheksprogramm mit drin sind, die bekommen am Ende ein Terminal zur Verfügung gestellt. Das ist ein bisschen auch vage, also ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich nicht vage formuliert, aber es ist ein bisschen schwer rauszubekommen, was jetzt ein Terminal bedeutet pro Gebäude, pro Bibliothek. Aber es ist auf jeden Fall, als ich das erste Mal gelesen habe, so gewesen, dass ich sehr gestutzt habe und habe gedacht, die lassen jetzt ihre Bestände digitalisieren und bekommen dafür am Schluss zwar die Digitalisate auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ein Terminal, mit dem sie das vor Ort ihren Lesern zur Verfügung stellen können. Ich hätte jetzt erst Sie gefragt, ob das ein Vertrag wäre, auf den Sie sich einlassen würden als Bibliothek.
Nein, nie und nimmer. Also ich würde auf jeden Fall das, was aber im Übrigen in München auch passiert, eine Kopie haben wollen und zwar in der Qualität völlig identisch. Ich würde das Recht haben wollen, diese Kopie selbstverständlich parallel zu Google zugänglich machen zu können. Und das, was in den amerikanischen Bibliotheken an einem Terminal passiert, ist der vollständige Zugriff auf alles, was bei Google eingestellt ist und zwar ohne jegliche Hürde, das heißt also nicht 20% oder auch keine Preise und kein Abo, sondern sie bekommen einfach in Amerika das Recht, in der Bibliothek, nicht in den USA, das Recht, eben gesamt Google zu nutzen. Und da, glaube ich, muss man einfach besser verhandeln und sagen, was heißt hier ein Terminal pro Bibliotheksgebäude, vielleicht pro Stuhl oder Raum. Und das, glaube ich, sind aber Verhandlungsspielräume, die man da hat. Sagen Sie ja und ich gebe Ihnen auch das Mikro.